Vielleicht hast du ein gutes Beispiel sogar aus der Möbelbranche, dass jemand angefangen hat mit dem ganzen Thema und wie erfolgreich sowas geworden ist.
Ja, also das wäre für mich jetzt auch schwierig, wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendwas herstellen und ich suche Zulieferer. Ist das jetzt auch ein Thema, das du damit angreifst?
Und das kann ich eben darüber, dass ich mir eine saubere Basis, ein sauberes Fundament auf LinkedIn aufbaue, mit den Leuten schon in Kontakt bin und dann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, eben der richtige Ansprechpartner bin.
Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben sie.
Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar.
Da sind noch. Hallo liebe Küchenliebenden, herzlich willkommen zur 43. Episode des Küchenliebe-Podcasts. Der Podcast rund um die Küche, für Profis und für Küchensuchende. Ich bin Gerard Alsdorf.
Und mein Name ist Wollschläger, Sascha Wollschläger.
Herzlich willkommen wieder mal zum weltbesten Küchenpodcast im Internet. Wir legen los. Das Thema heute, wir haben über Arbeitstitel nachgedacht. Wir haben gedacht, wir nennen es Social Selling, Personal Brand, wie auch immer. Und zu dem ganzen Thema haben wir einen besonderen Gast eingeladen. Die Folge heißt offiziell verkündet und beschlossen LinkedIn. Und wir werden über LinkedIn sprechen. Und der Gast, er lacht schon. Gut, unser lieber Gast, stellen wir gleich vor, wird natürlich später die Party-Playlist befüllen. Er hat mir schon verraten, was da drauf kommt. Meine Tochter wird es feiern. Ich werde sie motivieren, diesen Podcast mal zu hören, ausnahmsweise. Ja, wir freuen uns über Bewertungen, liebe Küchenliebenden. Das ist ganz wichtig und lasst uns unbedingt ein Abo da. Ich habe übrigens nächste Woche Geburtstag. Die Bewertungen wären wirklich mal ein tolles Geschenk.
Sascha, ja, das ist eine Idee. Soll ich uns denn bewerten mal?
Du kannst auch mal eine Bewertung schreiben. Unser Gast kann auch eine Bewertung schreiben. Siehst du, das haben wir schon mal eingetütet. Haben wir schon mal zwei frische Bewertungen. Also, wir freuen uns immer über Feedback und Themenvorschläge und Abos und so weiter. So, diese Folge ist für Küchenprofis und alle Küchenliebenden generell. Und für alle, die sich mit dem Thema LinkedIn und Social Media so ein bisschen auseinandersetzen. Und wir sind der Meinung, das geht einfach über die Küchenbubble hinaus. Mal sehen, wenn wir damit alles erreichen. Die Küchenbranche, sage ich immer gerne, die ist ein Stück weit digital angestaubt, aber im Moment bewegt sich da ganz viel. Ja, und deswegen haben wir gedacht, wäre das sicherlich für jeden interessant, die ganze Geschichte. Dann würde ich mal sagen, Sascha, Rückblick. Machen wir nicht. Wir legen gleich los, oder?
Ja, klar. Wir sind ja nun diese Folge mal wieder, ich würde sagen, trotzdem nicht nur für den Handel, sondern auch sicherlich für viele unserer Hörer, die vielleicht wie ich von LinkedIn echt gar keine Ahnung haben. Ich lebe ja ohnehin außerhalb meines Berufslebens immer nach dem Motto Trial and Error. Und ähnlich mache ich das bei LinkedIn auch und bin deswegen auch nur mäßig erfolgreich. Du hast es mir ja gerade erzählt, das mit dem Ad, ne? Das war doch vor 2 Tagen, wenn ich irgendwie was mache. Ich bin also wieder besser.
Ja, das wird unser Gast gleich nochmal erklären, wie das alles funktioniert.
Mal schauen, was wir alles lernen können. Stell ihn doch mal vor.
Ich würde einfach mal sagen, wir schalten rüber nach Bissendorf in Niedersachsen. Ist das richtig?
Ja, unsere Firma sitzt in Bissendorf. Ich selber sitze noch ein bisschen weiter nördlich, mitten auf dem Acker, genau zwischen Oldenburg und Osnabrück.
Ja, herzlich willkommen, lieber Torben Fangmann. Schön, dass
du da
bist.
Danke, dass ich dabei sein darf.
Prima. Du bist absoluter Profi in Sachen LinkedIn. Und ich bin schon ein paar Tage länger dabei. Und ich muss sagen, ich bin etwas motivierter dabei, seitdem ich einen Podcast gehört habe. Und zwar war das ein Podcast von einem sehr geschätzten, mittlerweile Freund, kann man schon sagen, und Kollegen, André Kewe. Und André Kewe betreibt so eine Community, Handelsvertreter Heroes heißt das Ding. Da habe ich dich tatsächlich zum ersten Mal gehört. Und seitdem ich diesen Podcast gehört habe, bin ich bei LinkedIn nochmal so ein Stück weit aktiver geworden. Warum, wieso, werden die Hörerinnen und Hörer, also alle Küchenliebenden natürlich im Folgenden erfahren. Ja, du bist ausgewiesener Experte für das Thema B2B-Marketing, so wie ich das verstanden habe, und Social Selling mit Schwerpunkt auf die mittelständische Industrie. Ist das so richtig?
Das ist korrekt so, ja.
Das ist schön. So, studierter Betriebswirt mit Fokus auf Marketing und Vertrieb. Dein Ziel ist, die Digitalisierung im B2B-Vertrieb voranzutreiben und Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Markenpräsenz zu stärken und neue Kunden zu gewinnen. Das habe ich jetzt mal abgelesen, das muss einfach so sein. Ja, herzlich willkommen, lieber Torben Fangmann. Stell du dich doch mal bitte irgendwie so knapp in einer Minute vor. Was haben die Küchenliebenden in der nächsten Stunde circa zu erwarten? Bist du verrückt?
Ja, ich versuch's mal kurz zu halten. Also du hast es eigentlich schon richtig beschrieben. Bin jetzt seit knapp 10 Jahren in der Industrie unterwegs, bin damals angefangen, ich habe einen ganz klassischen Industriekaufmann gemacht, wo man mal einmal so alle Seiten von so einem Industrieunternehmen kennenlernen darf und bin recht schnell zu dem Schluss gekommen, Buchhaltung wird's nicht. Habe mich dann eher in dem Fall für die Vertriebsschiene entschieden. Vertrieb aus dem Grund, weil in einem klassischen Industrieunternehmen gab's zu dem Zeitpunkt kein Marketing und Vertrieb war das, was dem am nächsten kommt. Und durfte dann über einige Jahre hinweg da aber die ersten Marketing-Schritte gehen in den Unternehmen. Und das ist, glaube ich, recht ähnlich zu dem, was du gerade auch gesagt hast. Also wir haben häufig halt dieses Thema digital eingestaubte Unternehmen. Und ich habe mich immer recht viel da oder recht stark dafür interessiert, das, was eigentlich im traditionellen Vertrieb passiert, auf eine digitale Bühne zu heben. Und da bin ich dann... Ja, so ab 2020 würde ich sagen, da habe ich nochmal meinen Arbeitgeber gewechselt, bin dann in Maschinenbau gegangen, recht intensiv auf dieses Thema LinkedIn gegangen. Zu dem Zeitpunkt, wo wir gestartet sind, wusste ich noch gar nicht, dass es den Begriff Social Selling gibt. Das habe ich dann später gemerkt.
Hast du erfunden dann?
Nee, es haben viele drüber geredet und ich habe mich dann mir viele Dinge durchgelesen, habe dann irgendwann festgestellt, ach, das machen wir ja. Und bin dann noch tiefer rein, also sowohl übers Studium als auch in der Arbeit, war am Ende eigentlich das Fokusthema, was wir angegangen sind, in der Industrie, im Maschinenbau, dann wirklich einen Vertrieb aufzubauen, der eigentlich komplett digital funktioniert, mit LinkedIn als Schlüsselplattform. Das mache ich bis heute und eben seit letztem Jahr dann mit Smoovement, mit der Firma, die ich gemeinsam mit meinem Partner Markus führen darf. Und da beraten wir jetzt im Fokus Industrieunternehmen, aber eben verschiedenste B2B-Anbieter dabei, diesen Kanal für sich zu erschließen.
Schön. Und ich sag mal, wir werden das ein bisschen aufdröseln, warum es sinnvoll ist, die Plattform LinkedIn zu bespielen. Und jetzt mache ich ein kleines Versprechen und du musst es halten am Ende. Und zwar so ziemlich zum Ende verraten wir, kannst ja schon mal während des Podcasts Gedanken drüber machen, verraten wir 3 absolute Fehler, die man unbedingt vermeiden sollte bei LinkedIn. Versprochen, einverstanden?
Kriegen wir hin, da kriege ich schon irgendwas aus der Rippen geleiert.
Aber wenn ich da jetzt gleich mal einsteigen darf. Social Selling, ist es dann wirklich... eher der Verkauf oder ist es auch die Anbahnung, dass ich meinen Lieferanten suche? Weil wenn du jetzt sagst, so speziell Maschinenbau, bin ja jetzt schon ein paar Jahre älter. Ich weiß, früher gab es immer in jedem Betrieb, der irgendwas hergestellt hat, lag so ein dickes Buch und das hieß, wer liefert was?
Ja, stimmt.
Kennst du das noch, Gerard? Ja, ne?
Ja.
Und da wurde dann immer geblättert und nach dem Motto, ich brauche gehonte, bla bla bla, zylindrische Formen, das ist dann der. Mussten eine Menge Geld bezahlen, die Hersteller, damit sie in dieses Buch reinkamen. Wer liefert was, hat scheinbar irgendwie die digitale Welt nicht überlebt. Ich weiß, es gibt ihn noch als Homepage oder so, aber aus meiner Sicht keine Bedeutung mehr. Also das wäre für mich jetzt auch schwierig, wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendwas herstellen und ich suche Zulieferer. Ist das jetzt auch ein Thema, das du damit angreifst?
Also LinkedIn ist ja keine klassische Suchplattform. Das ist der springende Unterschied zu sowas wie Wer liefert was. Gibt es tatsächlich auch in der digitalen Form Wer liefert was? Und ich würde es gar nicht mal abschreiben wollen. Also in manchen Branchen, weiß ich jetzt aus sicherer Quelle, funktioniert das sogar noch. Der Unterschied, und da hast du eigentlich schon das richtige Stichwort gegeben, Verkaufsanbahnung, ist, wir haben ja in der Regel, Pi mal Daumen, so ein paar Prozent, lass es 5-6% der Leute sein, die wirklich schon reell kaufbereit sind. Ist von Branche zu Branche natürlich unterschiedlich. Aber das ist ja, wenn man jetzt den Gesamtmarkt nimmt oder den Gesamtmarkt, den wir adressieren können als 100%, dann sind es ja nur ein ganz wenige Prozent, die reell jetzt akut kaufbereit sind. Und auf LinkedIn haben wir eben die Möglichkeit und nutzen eben Wege, um die anderen Prozente schon mal in der Anbahnung abholen zu können und so weit in der Kundenreise treiben zu können, bis sie denn dann kaufbereit sind, um dann eben im richtigen Moment als Anbieter da zu sein. Und ich halte ja auch Keynotes zu dem Thema und dann hast du eine Truppe an Vertrieblern hochmotiviert, die haben Bock, jetzt endlich über LinkedIn zu verkaufen. Und ich habe dann so meistens, weiß nicht, zweite, dritte Folie in meinem Slide-Deck ist dann immer so eine Riesenfolie, einfach nur schwarz und dann steht da drauf, wir verkaufen keine Maschine über LinkedIn. Da sind erstmal alle ein bisschen niedergeschlagen, ein bisschen enttäuscht,
ja.
Weil machen wir uns nichts vor. Also wo ich eben, ich hatte ja eben gesagt, im Maschinenbau tätig gewesen. Wir haben halt Anlagen von 200.000 bis 1,5 Millionen verkauft. Den Vertrag unterschreibst du nicht in der LinkedIn-Nachricht. Da brauchst du nicht glauben. Aber es gibt einen sehr, sehr langen Prozess davor, den man mit ganz verschiedenen Berührungspunkten bespielen kann. Und da greifen wir eben an, wenn wir von Social Selling sprechen.
Jetzt kommen wir mal zu dem Thema Keynote-Speaker. Gutes Thema. Wie wir überhaupt zueinander gekommen sind oder wie diese Idee entstanden ist. Es findet in München ein Gipfel statt, und zwar ist das der Insight-Gipfel. Grüße gehen raus an die gesamte Insight-Community, an das gesamte Insight-Team an der Stelle. Und du bist dort vertreten und wirst etwas erzählen zu dem ganzen Thema, ne? Und um dann genau dieses nochmal nachhören zu können, produzieren wir heute diesen Podcast. Das war die Idee. Genau. Das war die Idee dahinter. Jetzt mal so meine Reise bei LinkedIn. Ne? Ich habe immer gedacht, dass meine Kunden da gar nicht sind. Und ich unterstelle mal, dass du wahrscheinlich diese Aussage immer mal wieder hörst. Was soll ich denn bei LinkedIn machen? Meine Kunden sind da gar nicht. Und dann habe ich angefangen, da mal so ein bisschen zu recherchieren. Dann gibst du ein Küche, Küchenstudio, Küchenmonteure, Küchenverkäufer und verschiedene Suchwörter. Und dann stellst du fest, wer sich da überall so, ich sag mal, rumdrückt, wer da vertreten ist. Ich war total erstaunt. Überrascht.
Definitiv. Witzigerweise, ich bin ja jetzt gerade, wo wir den Podcast heute aufnehmen, bin ja mitten in den Vorbereitungen für den Insight-Gipfel. Das heißt, ich baue ja auch gerade an der Session, die wir da vor Ort machen, und habe mich dann auch so ein bisschen auf die Möbelbranche eingeschossen. Und dann bin ich natürlich auch selber mal beispielsweise in den Sales Navigator gegangen. Das ist das Vertriebstool, was LinkedIn freundlicherweise, wenn man so gütig ist und 100 Euro im Monat bezahlt, dann nochmal zur Verfügung stellt. Kann ich direkt einen Spoiler vorwegnehmen, muss man aber nicht benutzen, um gutes Social Selling zu machen. Ist aber ein schönes Add-on. Und da bin ich mal so ein bisschen durchgegangen und habe einfach mal die Branche evaluiert und geguckt, was läuft da eigentlich so rum. Und da haben wir alleine im Dachraum, wenn ich jetzt mal in Richtung Architektur, Planung, Handel, Großeinzelhandel für Möbel, Herstellung von Möbel, Objekteinrichtungen schaue, dann laufen da über 50.000 alleine Entscheiderpositionen rum. Und ich habe wirklich mal stark gefiltert auf die Ebenen, wo wirklich nachher Geschäftsführung, C-Level, Abteilungsleitung, also Leute, die auch im ersten Filterstatus Entscheidungen treffen können. Und das ist in der Regel, also diese Anfangsfrage von, ja, ist meine Zielgruppe da überhaupt, lässt sich in den allermeisten Fällen recht schnell entkräften.
Okay, eine Frage jetzt mal vorab. Ich hatte gerade eine Werbemail zufällig, passte jetzt gerade gestern Abend bekommen. Ich war früher auch mal bei Xing. Die haben natürlich erzählt, wie viele Mitglieder sie noch haben und wie viele im Monat dazukommen und so weiter. Um Himmels Willen, wir wollen hier nichts Schlechtes über Xing sagen, auf gar keinen Fall. Nur jetzt aus deiner Erfahrung, wie ist so ein Unterschied zwischen diesen beiden Plattformen?
Ich werde Xing auch nicht schlecht reden. Das machen viele andere in meiner Branche schon recht gut und ich will mich da ehrlich gesagt nicht einreihen, weil Xing nicht schlechter ist als LinkedIn, sondern einfach einen anderen Fokus verfolgt.
Okay.
Und das sieht man ganz klar. Ich habe bei den Jungs und Mädels bei Xing nicht in die Management-Meetings reingehört, deswegen weiß ich nicht, wie da intern drüber gesprochen wurde. Aber LinkedIn hat ja relativ stark den Markt da auch aufgeräumt, hat natürlich einige entscheidende Vorteile zu Xing, was jetzt Vertrieb angeht, alleine schon durch zum Beispiel internationale Ausrichtung. Und Xing hat ja, ich meine, das war vor 2-3 Jahren auch sehr außenwirksam eben angekündigt, sich jetzt viel, viel stärker auf das Recruiting-Thema zu konzentrieren. Und das ist eigentlich viel mehr auf den Kontaktaufbau, was Jobsuchende angeht, Recruiter angeht, die gegebenenfalls da Wechsel forcieren möchten bei den Menschen. Und das merkt man auch, wenn man die Plattform anschaut. Also zugegebenermaßen war ich jetzt etwas länger nicht drin, aber ich habe es noch relativ gut vor Augen, wie Xing als Plattform funktioniert. Und da ist zum Beispiel der ganze Newsfeed, wie wir ihn von LinkedIn kennen, also da, wo am Ende der Content ausgespielt wird, wo Beiträge sind, wo Videos platziert werden, am Ende ja auch, wo Berührungspunkte zur Marke entstehen, der ist bei Xing viel, viel abgespeckter, weil da nicht der Fokus drauf liegt. Sondern eben auf der direkten Kontaktaufnahme beispielsweise. Du hast da deinen Lebenslauf und dann kann ein Recruiter sehen, ob du passend bist für eine gewisse Stelle. Und darauf richten sie auch ihre Marke aus, also in Richtung Arbeitswelten, New Work etc. und eben gar nicht so sehr auf den Vertrieb, wo LinkedIn ja sehr stark eben seinen Fokus auch drauf legt.
Ah, okay, das war mir nicht bewusst. Ja, alles klar. Also jeder so sein Geschäftsmodell so ein bisschen für sich dann eben definiert. Also das heißt, für das Thema, über das wir hier heute reden, ist eben LinkedIn der Google sozusagen. Also der Marktanteil ist da so signifikant hoch.
Ja.
Ja, ich habe das aber auch immer so gesehen, dass es im Prinzip ein Eintrag ist, da musst du sein, falls du mal gefunden werden musst bezüglich, was weiß ich, neuer Job oder vielleicht neue Handelsvertretung, wie auch immer. Ab und zu finden dich dann ja auch Headhunter und rufen mal an, sind dann meistens relativ schlecht vorbereitet, bieten dir irgendwas an und haben nicht mal gelesen, was da in dem Profil steht. Und heute ist es ja eher so, also wenn wir jetzt dann wieder zum LinkedIn-Thema kommen, heute hast du die Möglichkeit, dich dort darzustellen. Das geht ja über diese normale Adressverwaltung oder Kontaktverwaltung hinaus. Du stellst dich da, ne? Das ist ja eine ganz andere Nummer. Das heißt, viele Menschen betreiben dort ja auch, eben haben wir es schon genannt, dieses Personal Branding. Ne? Also es geht in erster Linie nicht erstmal um das Produkt, was auch immer du dann verkaufst, sondern die Person stellt sich da. Ne? Mehr oder weniger gut, das sieht man ja immer mal wieder. Ich bin auch überhaupt gar kein Profi in dem Bereich. Sascha und ich, wir haben das Thema Personal Branding, ich nenne es jetzt mal so ein Stück weit als Abfallprodukt mitbekommen über den Podcast, über eine gewisse Reichweite und Wiedererkennung in dem Bereich und bespielen natürlich jetzt auch LinkedIn, klar. Und warum sollte man dort vertreten sein, um auch als Persönlichkeit, als Marke wahrgenommen zu werden?
Das ist eben ein wesentlicher Unterschied oder eine wesentliche Erkenntnis, die man ganz zu Beginn der eigenen Social Selling Reise haben sollte. Es geht nicht in erster Linie ums Unternehmen, sondern in erster Linie um die Person. Weil das ist der springende Punkt. Das ist einmal von der technischen Seite von LinkedIn so vorgesehen, weil eben Personenprofile, ganz blöd gesagt, besser performen als Unternehmensprofile. Das hat aber ja auch einen Hintergrund. Und wenn wir mal auf uns selber schauen, dann ist es ja auch so, dass wir lieber mit Menschen kommunizieren. Das heißt, es ist ja auch im ganz analogen Vertrieb so, dass ich, wenn ich jetzt ein Produkt habe, das ein bisschen auf Vertrauen basiert, das auch auf Emotionen basiert, dass ich das mit einem Vertriebler verkaufe und dass ich eine Person habe, die am Ende in die Interaktion geht. Und wenn wir das in der digitalisierten Form sehen auf LinkedIn, dann ist es auch die Person, die im Vordergrund steht. Das heißt, wenn ich gutes Social Selling machen möchte, dann stelle ich mich als Person ins Zentrum der Kommunikation und kommuniziere über mich als Person. Das ist auch eine ganz andere Art der Kommunikation. Dann bin ich jetzt weniger in diesem PR-Sprech, den Unternehmen gerne mal dann über ihre Corporate Accounts nach außen tragen, sondern in einem viel nahbareren, authentischeren, persönlicheren Kommunikationsstil.
Okay. Die Menschen sind ja so ein Stück weit Voyeure, behaupte ich immer, ne? Oder? Kannst du nicken, musst du aber nicht. Aber ich hab immer so den Eindruck, dass je persönlicher so ein Beitrag ist, desto mehr Resonanz hast du da drauf. Ich habe vieles ausprobiert. Ich habe also die Masterclass bei dir noch nicht besucht, ja. Vielleicht passt das ja nochmal irgendwann. Aber
da komme ich drauf zurück.
Da kommst du drauf zurück. Ob du jetzt, ich sag mal, deine Küche einstellst, weil das ist ja mein Beritt, da gibt es auch eine Resonanz und je nachdem, wie gut du das machst und wie gut das beschrieben wird und da kann man sich auch viele kleine Helferlein dazu holen, ist das mehr oder weniger erfolgreich. Aber je persönlicher das ist, desto mehr Resonanz ist tatsächlich, desto mehr Impressionen hast du da. Letztens habe ich was eingestellt, Projekt Badehose ist gestartet. Ich möchte 5 Kilogramm abnehmen zum Beispiel oder was auch immer. Und je persönlicher das wird, desto mehr Schwung kommt da drauf. Ist so, und je authentischer das wird, desto mehr Schwung kommt da drauf. So meine Erfahrung.
Also wenn ich jetzt ein Video eingestellt hätte, dass ich gestern 30 Sekunden Ovationen bekommen habe nach meinem Vortrag, dann hätte das auch kein Juck, ne? Scheiße.
Das müssen wir eigentlich mal ausprobieren, wie das dann ankommt. tatsächlich, das, was du gerade gesagt hast, Gerard, es hat so ein bisschen aber auch eine Kehrseite. Also ich würde das gar nicht mal weder nur positiv noch nur negativ betrachten wollen, weil auf der einen Seite ist ganz klar, und das sollte jeder, der sich mit Social Selling auseinandersetzt, auch für sich klar haben, Authentizität siegt. Beispielsweise, wenn ich ein Vertriebler bin für ein Produkt, dann gehe ich auf LinkedIn nicht zwangsläufig raus und poste einfach das Produkt oder irgendwie ein Datenblatt oder einfach nur eine fein retuschierte Darstellung, was vielleicht in einem Magazin schön aussehen würde, sondern ich gehe her und beschreibe meinen persönlichen Bezug dazu. Mhm. Ich beschreibe zum Beispiel über meine erste Erfahrung mit dem Produkt oder darüber, wie ich einem Kunden mit dem Produkt einen echten Mehrwert liefern konnte, eine Lösung kreieren konnte. Und darüber schaffe ich dann den Bogen zu mir als Person und wirke deutlich, deutlich authentischer, als wenn ich jetzt einfach ein Werbeposting mit irgendeinem Produktbild fütter. Auf der anderen Seite, und da sind wir ja auch wieder, das ist dann die Kehrseite, wenn du jetzt über irgendwie ein Badehosenbild postest und schreibst, dass du noch nicht in Form bist, mhm, und du hast Vertriebsziele auf LinkedIn, mhm, dann würde ich mal bezweifeln, dass du damit jemanden da abholst, dass er dann hinten raus bei dir kaufen möchte. Außer du verkaufst Badehosen. Das mag vielleicht sein. Deswegen versuche ich auch immer ein Verständnis dafür zu schaffen, dass man den Bezug zu seinem Angebot, zu seiner Dienstleistung, zu seinem Produkt nicht verlieren sollte. Mhm. Denn es ist natürlich so, ich könnte jetzt auch hingehen und sagen, ich erzähle den ganzen Tag nur über irgendwelche Herausforderungen und Fuck-ups und emotionale Geschichten des Unternehmertums, weil in irgendeiner Weise bin ich ja Unternehmer. Mhm. Das würde sicherlich sehr gut ankommen, das weiß ich, dass es sehr gut ankommt, weil ich ja auch die Plattform beobachte. Auf der anderen Seite habe ich ja auch einen Verkaufsauftrag auf LinkedIn. Das heißt, ich möchte ja Social-Selling-Dienstleistungen vertreiben. Mhm. Und wenn ich den Bezug nicht schaffe zu dem, was ich am Ende verkaufen möchte, dann bringt mir auch die allergrößte Reichweite auf meine oberflächlichen emotionalen Posts nichts. Mhm. Weil, und das sage ich auch immer ganz gerne, dann würde dann in so einem Vortrag ein paar Folien später kommen, da ist dann immer eine schöne Folie mit Likes don't pay your bills. Mhm. Am Ende sind wir ja keine Influencer, die für Reichweite bezahlt werden, sondern die Reichweite ist für uns ein Vehikel, um am Ende etwas zu verkaufen. Ja. Und deswegen dürfen wir den Bezug zu dem, was wir verkaufen, nicht verlieren.
Wenn du jetzt jemandem empfehlen würdest, mit LinkedIn zu beginnen, warum sollte der besser heute anfangen als in 5 Jahren?
Weil LinkedIn ganz klar Learning by Doing ist. Und ich sag auch immer jedem, ich bin zwar ein Freund davon, sich ein vernünftiges Fundament zu bauen, weil der Aufwand, den man reinsteckt, wird ungleich besser bezahlt werden am Ende des Tages, wenn man da einen roten Faden drin hat. Nichtsdestotrotz, egal wann ich systematisch anfangen will, wenn ich bis dahin mir ein großes Netzwerk aufgebaut habe, wenn ich weiß, wie die Plattform funktioniert, wenn ich Erfahrungen gemacht habe, was in meiner Branche zum Beispiel gut oder schlecht funktioniert, weil das kann ja niemand für mich übernehmen, da gibt es ja keine 0-15 Anleitung für, und je mehr ich da schon weiß und mir eine Basis aufgebaut habe, desto schneller wird das, was ich dann hinten raus mit System mache, auch Früchte tragen.
Ja. Du hast ja eben gesagt, es gibt die 100-Euro-Version. Ich bin jetzt kostenlos unterwegs bei LinkedIn. Kann ich mit einer kostenlosen LinkedIn-Version genauso eine relevante Reichweite und Community erreichen, als wenn ich dann das große Geld ausgebe?
Ich habe über 90% von meiner heutigen Reichweite habe ich komplett kostenlos gemacht. Ich habe über 4 Jahre habe ich nicht einmal, ich habe doch, ist gelogen, ich habe einmal die kostenlose Testversion von Sales Navigator ganz zu Anfang gemacht. Da kann, ich glaube, das ist immer noch so, da kann sich jeder einen Monat mal durchtesten durch das Tool. Aber darüber hinaus bin ich immer kostenlos gefahren. Hier und da braucht man mal so ein paar Workarounds, um sich so ein bisschen eigene Struktur zu schaffen, aber grundsätzlich Netzwerkaufbau, Community Management, mit den Leuten in Kontakt zu treten, all das ist LinkedIn-Grundfunktion, da brauche ich keinen Penny für bezahlen.
Wenn du jetzt so einen Beitrag einstellst, einfach mal so eine Kennzahl, dann sehe ich ja auch, der Beitrag ist ein bisschen erfolgreicher, der weniger. Was ist so eine Zahl, sicherlich abhängig von seinem Netzwerk, wie viele Follower oder wie viele Kontakte hat man. Wenn du jetzt beispielsweise 3000 Kontakte hast und du hast hinterher 500 Impressionen oder 1000 Impressionen auf so einem Beitrag, wie ist das zu bewerten von der Wertigkeit?
Ich bin vorsichtig, was die Einzelbewertung von Beiträgen angeht. Generell kann man sagen, wenn man in die Richtung ich sag mal, wenn du mit 500.000 Impressionen am Anfang am Start bist, ohne jetzt da genauer reingehen zu wollen, dann bist du schon gar nicht so schlecht unterwegs. Man sollte aber auch schauen, dass die Zahlen zueinander passen, dass man zum Beispiel natürlich auch Interaktionen dann auf die Beiträge bekommt. Wenn ich so meine 1.000 Impressionen habe, habe ich dann auch meine 20, 30 Interaktionen, also Likes, da gibt es ja verschiedene Reaktionsmöglichkeiten auf die Beiträge. Aber was ich viel wichtiger finde, ist, sich über einen längeren Zeitraum, also mal so 3, 4, 5 Monate, eben auch die Beiträge zueinander anzuschauen. Wenn wir zum Beispiel Projekte mit Kunden machen, dann sind die meistens über 4 bis 6 Monate. Und dann so ab Monat 3 beginnt man dann wirklich mal die Beiträge untereinander zu bewerten. Und dann kann man nämlich recht gut schauen, was funktioniert inhaltlich, was funktioniert vom Stil, welche Art der Kommunikation funktioniert. Und alles vorher ist, finde ich, ein bisschen Rätselraten, beziehungsweise würde ich jedem, der jetzt neu mit der Plattform beginnt, raten, nicht zu schnell, zu sehr in diesen Kennzahlen-Gedöns einzusteigen, ohne dass man da wirklich eine valide Datenbasis hat.
Jetzt kannst du ja, wir haben eben gesagt, authentische Berichte einstellen, authentische Beiträge, das ist ja wichtig. Du kannst dir natürlich auch fröhlich mit ChatGPT unter die Arme greifen lassen, ne? Wie steht ihr dazu? Wie viel KI sollte man, darf man mit einbringen? Sollte man besser ganz drauf verzichten? Geht das überhaupt noch ohne?
Ich glaube, ohne geht es, aber es macht recht wenig Sinn. KI wird, wenn es heute nicht schon so ist, in einigen Branchen ist es heute schon so, es wird aber auch industrieweit oder businessweit so sein, dass KI genauso normal sein wird, wie wir heute die Microsoft Suite nutzen, wie wir heute ins Internet gehen und googeln. Da all das wird genauso über ChatGPT und andere KI-Tools weiterlaufen werden. Das heißt, am Ende bin ich überhaupt nicht gegen die Nutzung von KI. Es geht immer darum, wie macht man's. Und was wir aktuell sehen auf LinkedIn leider, ist ein totaler Content-Überfluss von belanglosen KI-Beiträgen. Da wird einfach dann, mein Thema ist XY, Vertrieb in der und der Branche. Dann wird das in ChatGPT reingehalten. Das Erste, was da ausgespuckt wird, wird 1:1 in LinkedIn reinkopiert. Und dann meint man, man hätte irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und das ist es nicht. Am besten noch ein KI-generiertes Bild dazu, was irgendwie nur einen Satz Prompting beinhaltet hat. Merkst du aber recht schnell, dass die Performance auch grausig ist. Aber was KI kann, und das ist gerade für Leute, die einsteigen, extrem wertvoll, sie nimmt dir die Angst vor dem leeren Blatt Papier. Weil du nicht anfangen musst und from the scratch einen Beitrag kreierst, sondern du lässt dir halt helfen und gehst in den Ping-Pong mit der KI. Und nichtsdestotrotz musst du selber am Ende noch durchkommen durch diesen Beitrag.
Du musst es freigeben, du musst es vertreten können, du musst es auch fühlen, sag ich mal, so doof wie das anhört, wie sie das anhört, ne?
Ja, und eben auch, also ich habe noch keinen Beitrag, auch wenn, machen wir uns nichts vor, ich selber und in unseren Projekten, wir haben auch KI im Einsatz. Aber das heißt nicht, dass wir hergehen und irgendwelche Beiträge über ChatGPT einfach nur hochladen, sondern man nutzt es natürlich in einem Sparring mit der KI, aber ich habe noch keinen einzigen Beitrag gehabt, der komplett von der KI kreiert wurde, den ich dann so hochgeladen habe, sondern man muss immer seine Eigenheiten mit reinbringen. Man trainiert ja auch die Maschine darauf, besser zu werden und zu klingen wie man selbst, um eben am Ende einfach nur das, was man sonst authentisch als Person nach außen tragen würde, effektiver zu machen.
Ja, absolut. Gebe ich dir recht. Ich nutze das gelegentlich mal, wenn ich mal einen technischen Sachverhalt erklären soll. Ab und zu verkommt man da in irgendwelche technischen Floskeln und dann lasse ich mir von der KI einen Vorschlag machen und dann genauso wie du suchst dir da ein paar Abschnitte raus, stellst sie in deine Wortwahl um und hast einfach eine Zeitersparnis. Eigentlich geht's nur darum und auch vielleicht mal so ein bisschen Idee in der Formulierung, dass es nicht immer alles gleich anhört.
Torben, eine technische Frage. Du hast ja die Möglichkeit, also die Berichte sind ja idealerweise, ich sag mal Berichte, Beiträge, sind ja idealerweise auch suchmaschinenoptimiert erstellt mit gewissen Suchwörtern, mit gewissen Schlagwörtern, die mit eingebaut werden. Ist es richtig, dass die Wörter, wenn man die fett druckt in so einem Beitrag, dass die nicht erkannt werden von den Suchmaschinen? Weißt du das?
Ich kann es dir gar nicht 100% sicher sagen. Es ist tatsächlich so, es ist Common Sense. Also es wird aktuell noch so gehandhabt, dass man sagt, lass es lieber. Man sagt auch immer wieder, es wird generell abgestraft, wenn man zu sehr auf diese Fettschrift, Kursivschrift, gerade so Sachen, die man in externen Tools nochmal fertig macht, um sie dann auf LinkedIn zu integrieren, rate ich immer vom ab. nicht nur von der technischen, sondern auch von der psychologischen Perspektive, weil es auch häufig nicht unbedingt viel qualitativ hochwertiger angesehen wird in den Zielgruppen. Da würde ich eher zum Beispiel dazu raten, mit Hashtags zu arbeiten, um gewisse Wörter dann nochmal rauszustellen. Ich zum Beispiel nutze in jedem Beitrag von mir den Hashtag Social Selling.
Auch wenn mich jetzt vielleicht Hörer echt für doof halten. Ich weiß, wie ein Hashtag aussieht. Ich weiß nicht, welchen Zweck der erfüllt. Kannst du mir das mal erklären?
Wie ein Vorschulkind.
Der ursprüngliche Gedanke ist ja, dass er beim Suchen hilft. Das heißt, dass ich ja auch nach Hashtags suchen kann als LinkedIn-User zum Beispiel. Ich kann sogar Hashtags folgen, wenn ich möchte, und bekomme dann speziell Beiträge angezeigt zu den Hashtags. Darüber kann natürlich auch der Algorithmus filtern, welche Themen für mich als User interessant sind, und ich bekomme dann gezielt Themen unter diesen Hashtags ausgespielt. Auf der anderen Seite ist es für mich auch immer eine Option, um eben ein Wort, wenn es jetzt zum Beispiel mein Kernthema ist, im Beitrag nochmal hervorzustellen. Weil durch die Nutzung des Hashtags ist es ja, der Beitrag, wenn er komplett in schwarzer Schrift ist, ist dieser Hashtag ja zum Beispiel blau markiert. Dadurch bekommt man, also man sagt ja auch digital, lesen die Leute weniger, sondern scannen im ersten Schritt. Das heißt, ein Beitrag wird ja erstmal gescannt und in einem Bruchteil von einer Sekunde wird überlegt, will ich mir den überhaupt durchlesen oder nicht. Und ein Ankerpunkt für Scanning ist ja ein Hashtag, dass ich darauf nochmal kurz kleben bleibe und gucke, und wenn es nur unterbewusst ist, was das für ein Thema ist, und mein Unterbewusstsein wird mir dann schon signalisieren, ob es für mich relevant ist oder nicht.
Wie werden denn jetzt die Schlagworte entwickelt? Also hast du dir jetzt das Schlagwort Social Selling überlegt oder wie auch immer? Wenn ich jetzt konkret, ich möchte einen Beitrag schreiben, was für ein Hashtag schreibe ich jetzt da drunter? Küchengutachter, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Zum Beispiel.
Ich habe jetzt 50% verstanden, hast du sehr gut erklärt, danke. Erfinde ich selbst diese Worte und mit Glück haben andere Leute den gleichen Gedanken und diese Artikel sind dann in der Suchmaschine irgendwie verbunden, besser zu finden? Das wäre jetzt so die Nachfrage nochmal.
Es ist am Ende das, was operativ dabei rumkommt, wenn man vorher sich strategisch überlegt, was man machen will. Das heißt, wenn du dir jetzt überlegst, wie möchtest du eigentlich LinkedIn nutzen, dann wirst du dir ja überlegen, welche Leute, welche Zielgruppe möchte ich eigentlich mit welchen Themen adressieren. Und aus diesen Themen ergeben sich ja eigentlich dann schon die Hashtags. Das heißt, wenn ich hergehe und sage, ich bin Torben Fankmann, ich möchte an sich Marketing- und Vertriebsleiter adressieren mit dem Thema Social Selling, habe ich relativ schnell den Gedanken, ja, dann mache ich doch den Hashtag Social Selling, weil der passt natürlich dann ideal zum Thema. Wenn ich jetzt anfange, mir Hashtags auszudenken, ich habe auch einen eigenen Hashtag, den ich exklusiv verwende, der nennt sich Let's Move Marketing. Das ist so mein Marken-Hashtag für mich als Person. Den wird aber keiner suchen. Das weiß ich ganz genau, dass den keiner suchen wird, weil der hat ja keine Suchrelevanz für Menschen und es ist ja kein relevantes Thema, sondern es ist einfach nur etwas, was ich als Wiedererkennungswert für Beiträge, die von mir selber kommen, einbaue. Und Menschen, die jetzt schon über einen längeren Zeitraum in meiner eigenen Community sind, die erkennen diesen Hashtag auf Dauer und wissen, daher können einordnen, es ist ein Torben Fankmann-Beitrag. Ob sie es jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist in erster Linie mal ein Torben Fankmann-Beitrag. Wenn ich aber thematisch rein will, dann nehme ich am besten einfach den Namen des Themas zum Beispiel, wie jetzt in meinem Fall Social Selling.
Kann ich nach Hashtags suchen, dass ich weiß, wo gibt's die? Kann ich also oben im Suchbegriff auch speziell danach suchen? Ja. Ja, dann werde ich mal, wenn ich mal etwas mehr Zeit habe, mich etwas. Vielen Dank. Ich bin jetzt nicht mehr ganz jungfräulich blöd.
Sehr, sehr gerne.
Jetzt hast du eben gesagt, man muss einen Plan haben. Dafür bist du ja eigentlich da, ich sag mal, Interessenten, zukünftigen LinkedIn-Profis sowas beizubringen. Aber jetzt einfach mal so aus dem Nähkästchen geplaudert, wenn man da ein bisschen sichtbar werden möchte, wie viele Beiträge sollte man denn so schreiben in der Woche?
Da fallen auch immer die Leute, die neu anfangen, gerne vom Stuhl, wenn ich sage, eigentlich musst du pro Woche 1 bis 2 Beiträge hochladen. Wenn sie dann ein bisschen länger dran arbeiten und wir eine Strategie entwickeln, dann merken sie auch, dass es sehr gut machbar ist. Weil wir haben ja eine der größten Problematiken, die Leute haben oder die auch Leute daran hindern, auf LinkedIn nachhaltig aktiv zu sein, ist dieses, oh mein Gott, was poste ich eigentlich? Und das ja, wollen wir ausschalten durch eine gute Strategie, indem man nämlich sagt, wir gehen nicht mehr von der Frequenz in die Inhalte zu sagen, oh Gott, diese Woche muss ich 2 Posts machen, deswegen muss ich mir jetzt auf Teufel komm raus überlegen, was ich denn poste, sondern wir kommen am Ende von der Message, die ich nach außen senden will, weil ich habe mir ja strategisch was überlegt, da entwickelt sich eine Message draus, die hat Argumente und die Argumente kann ich unterfüttern mit Themen und daraus entwickeln sich meine Beiträge und im Idealfall habe ich am Ende einen großen Pool an Beiträgen und muss mir nur noch rauspicken, welche möchte ich denn diese Woche eigentlich machen. Und dann wir selber, also ich für meinen Teil versuche dann schon eher auch auf 3, manchmal 4 Beiträge zu gehen, aber mein Job ist LinkedIn, deswegen bin ich nicht unbedingt das Beispiel, was jetzt jeder andere Vertriebler für sich nutzen muss. Ich sage immer ganz gerne, die haben auch noch einen anderen Job. Deswegen fährt man aber, wenn man erfolgreich Social Selling machen möchte, mit 1 bis 2 Beiträgen die Woche schon sehr gut.
Jetzt war letztens ja mal das fröhliche Osterfest, da haben wir alle Eier gesucht und ich habe hier und da mal so einen Beitrag eingestellt. Ist das sinnvoll, am Wochenende oder an Feiertagen einen Beitrag einzustellen? Guckt da einer rein?
Vertut man sich tatsächlich. Ich habe immer richtig unbefriedigende Antworten auf sowas, weil eigentlich muss ich müsste ich immer sagen, it depends. Weil am Ende muss es immer der Zielgruppe schmecken. Aber der Vorteil ist, ich habe es eingangs gesagt, in der Regel suchen wir ja Entscheider auf LinkedIn. Das heißt, wenn wir etwas zu verkaufen haben, in vielen Fällen sind es die Entscheider, die darüber entscheiden, das sagt ja schon der Begriff, ob gekauft wird. Das heißt, es sind meistens auch ranghohe Personen. Das sind Personen, die nicht unbedingt 9-to-5 arbeiten. Das sind Personen, die nicht unbedingt, ob das gut oder schlecht ist, Feierabend machen, wenn sie zu Hause sind. Das heißt, wir haben tatsächlich auch schon gute Erfahrungen damit gemacht, dass man Leute am Wochenende erreichen kann oder auch an Feiertagen erreichen kann, weil sie eben dann doch interessehalber über die Smartphone-App zum Beispiel auf LinkedIn unterwegs sind und sich dann Beiträge durchlesen. Vielleicht nicht den längsten, tiefsten Fachbeitrag, sondern vielleicht eher ein seichteres Thema, um Awareness für eine gewisse Problematik zu schaffen oder auch mal einfach auf einer etwas oberflächlicheren Ebene etwas zu zeigen. Trotzdem fachlich gut, aber eben etwas oberflächlicher. Funktioniert aber durchaus gut. Der andere Punkt ist, wenn ich am Wochenende anfange, Beiträge hochzuladen, habe ich Bock dann auch ins Community Management zu gehen, weil die Leute fangen an zu kommentieren und die wollen natürlich auch gerne eine Antwort von mir haben. Und dann habe ich dann auf dem Samstagnachmittag beim Weizenbier den Salat und kommentiere dann fleißig meine eigenen Beiträge. Also das muss man natürlich wissen, ob man da Lust zu hat.
Je nach Reichweite, ne?
Ich bin ja heute für die blöden Fragen zuständig.
Oh, schon wieder.
Also das ist abgesprochen gewesen. Gerard weiß, dass ich... ja, es ist einfach so, ich habe keine Geduld bei sowas, ist ja kein Thema. Mythos oder Wahrheit, wenn ich einen Link in meinen Beitrag einfüge, also einen Hyperlink, zerstört der Reichweite?
Jo.
Ah, okay.
Das hat einen recht einfachen Grund. Also ich persönlich bin immer sehr vorsichtig, was so Algorithmusthemen angeht, weil LinkedIn veröffentlicht natürlich nicht seinen Algorithmus. Das heißt, es ist immer so ein bisschen Ratespiel oder auch auf Zahlen basiertes Ratenspiel. Genau. Das sind schon Erfahrungswerte, aber es ist nie so, dass mal jemand schwarz auf weiß gesagt hat, das ist so oder das ist nicht so. Bei dem Punkt kann man es tatsächlich mit recht großer Sicherheit sagen, weil man es sich auch gut herleiten kann. LinkedIn hat ein eigenes Geschäftsmodell. Und LinkedIn ist daran interessiert, die Menschen so lange wie möglich auf der eigenen Plattform zu halten. Und alles, was die Menschen davon wegleitet von der eigenen Plattform, wird natürlich in irgendeiner Weise negativ betrachtet.
Bestraft.
Das heißt, wenn ich jetzt ganz logisch an den LinkedIn-Algorithmus herangehen möchte, sollte ich mir einfach immer bei den Sachen, die ich so mache, überlegen, freut LinkedIn das, wenn ich das mache?
Ist klar, ich sag mal, ab und an will man vielleicht aber auch mal sein Unternehmen zumindest bezeichnen, wie es geht. Also auch wenn ich jetzt keinen Link einfüge, sondern das nur textuell mache, erkennt das wahrscheinlich das doch und zerstört mir auch Reichweite.
Naja, also in erster Linie kannst du natürlich auch Unternehmen nennen und auch, was man zum Beispiel auch gerne mal macht, ist dann den Link über einen Kommentar einzufügen, dass man den nicht in den Text direkt mit reinbringt, sondern dann ganz klassisch, ich poste einen Beitrag und will dann noch einen Link zu einem Webinar, was wir geben, zum Beispiel einfügen. Dann würde ich dann von unserem Smooth mit Unternehmensaccount nochmal einen Kommentar drunter legen und sagen, hey, und wer übrigens Lust hat, sich zum Webinar anzumelden, hier ist der Link dazu.
Das sind so kleine, ja, genau.
Das sind so die kleinen Workarounds, die wir haben. Jetzt gibt's auch immer wieder Leute, die sagen, ja, das geht auch nicht mehr, weil die sind natürlich auch nicht blöd, die Leute von LinkedIn, die merken das auch, aber eigene Erfahrungswerte zeigen, dass es nach wie vor gut funktioniert.
Okay. Aber Sascha, jetzt kommt das mit dem Ad, ne? du kannst ja durchaus Themen verlinken, die auf LinkedIn passieren. Und auch Menschen verlinken die auf.
Also Menschen hast du mir erklärt, da ja, muss
genau,
ich das
Das geht dann mit dem Ad, genau.
Das ist mir klar. Ich hab's
Unternehmen auch.
Unternehmen auch,
genau. Ich habe es mit dem Hashtag versucht, weil das, ich dachte, das sei da so. Aber ja, vielen Dank. Vielen Dank. Stellt mich bloß.
Nein, alles klar. Aber das ist ja das Gute, dass wir wirklich jemanden haben, der so ein bisschen hier unbefleckt ist in dem Bereich. Ne?
Ja, ist klar.
Gibt es ein gutes Beispiel, das kann ja vollkommen anonym sein. Jemand, der auf dich zugekommen ist, ist die Frage, ob wir jetzt irgendwie eine Einzelperson nehmen oder eine Firma. Bring das mal so auf den Punkt, ich sag mal, die Community, die jetzt vor dir steht, vor dir sitzt beim Insight-Gipfel. Vielleicht hast du ein gutes Beispiel sogar aus der Möbelbranche, dass jemand angefangen hat mit dem ganzen Thema und wie erfolgreich sowas geworden ist. Wie gesagt, vollkommen anonym. Kannst du sowas benennen? Kannst du ein Beispiel nennen?
Also du weißt, wir kennen ihn beide, aber mir fällt da immer direkt Öse ein.
Der Radfahrer.
Der wahnsinnige Radfahrer, einer der liebsten Menschen und der umtriebigsten Menschen, die ich auf jeden Fall kenne.
Jetzt, pass auf, erzähl das mal kurz. Die Zeit nehmen wir uns. Stell ihn bitte kurz vor, unseren lieben Freund Öse, und was das überhaupt mit Insight zu tun hat, weil der ist ja quasi mit dem Fahrrad auf dem Weg dahin.
Der ist mit dem Fahrrad auf dem Weg dahin und ohne Öse wäre ich ja gar nicht da.
So
das
ist
muss
es
man
nämlich.
Ja auch dabei sagen. Weil okay. er hat ja die Jungs und Mädels von Insight so lange bequatscht und meinte, ich muss da unbedingt hin, dass die irgendwann nicht mehr anders konnten, als mich anzurufen. Deswegen feiere ich den Typen ja so. Also Öse ist, man kann ihn, wenn man ihn wirklich beschreiben will, könnten wir ihn nicht in diesem Podcast beschreiben, weil es so lange dauert. Aber am Ende hat der Mann ja eine Handelsagentur für Möbel und Interieur und der ist ja in ganz vielen Teichen noch unterwegs. Das heißt, der ist so wahnsinnig vernetzt in der ganzen Möbelbranche und macht zudem kombiniert er das Ganze ja mit den verrücktesten Aktionen. Wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, da war er mit der Bahn unterwegs und hat seinen ganzen Vertrieb nur noch über die Bahn gemacht und wollte damit mal testen, ob das überhaupt funktioniert.
Mit dem 49-Euro-Ticket seinerzeit ist er durch ganz Deutschland gegondelt mit Regionalzügen und hat seine Kunden besucht.
Oh nein.
Mhm. Ja, und wenn du das schon krass findest, jetzt macht das mit dem Rad.
Genau.
Das heißt, der ist ganz oben in Norddeutschland, ist der losgetingelt und klappert jetzt verschiedenste Stationen ab, Kooperationspartner, Kunden, potenzielle Kunden, alles mit dem Fahrrad, macht seine Termine damit, macht seine ganze Arbeit auf dem Rad und fährt im Prinzip jetzt bis nach München durch. Ich weiß nicht, ob er noch weiter fährt.
Nee, er wollte dann nach Salzburg, eventuell zur Messe, aber ich glaube, erstmal ist das Ziel mit dem Fahrrad München.
Genau.
Wahnsinn.
Ja. Und wird dann pünktlich zum Branchengipfel in München ankommen und die Story ist ja schon geil genug.
Ja. Und alles für einen guten Zweck, ne? Es ist auch eine Spendenaktion, die dann auch für einen wirklich guten Zweck ist. Und ich sag mal, diesen ganzen Content, den er dabei erstellt, Kundenbesuche, ob er einen Platten hat am Fahrrad, ob der Gepäckträger gebrochen ist, das sind hier tausend Sachen. Jeden Tag passiert was, das bläst er raus bei Instagram und eben auch bei LinkedIn. Also man kann die ganze Geschichte verfolgen und ich unterstelle einfach mal, dass er da ganz guten Traffic hat auf seinen Kanälen. Aber das kannst ja du am besten beurteilen.
Brutal gut. Also bei Öse war die Problematik gar nicht, dass es ihm am Content gescheitert ist, weil der ist ja auch auf Instagram extrem aktiv und kennt sich damit aus und macht super viel. Und bei ihm war es eher, dass wir uns hinsetzen mussten und mal schauen mussten, wie strukturieren wir eigentlich das Ganze, weil niemand kann so viel Öse konsumieren, wie Öse rauspustet. Das muss sein. Aber das Ganze in eine saubere Content-Struktur zu bringen. Also bei Öse haben wir ja auch wirklich strategisch angefangen und geschaut, wie er sich auf LinkedIn positioniert. Das heißt auch, mit welchen Themen, an welche Zielgruppe, wie er seine persönliche Marke am Ende auch auf LinkedIn aufbaut. Der ist ja ein Typ. Das ist ja das Geile daran. Der ist ja ein wahnsinniger Typ und das musst du halt transferieren.
Eine Top-Frisur, muss man dazu sagen. Und eine Stimme wie ein Reibeisen.
Auch das muss man live gesehen haben. Jedenfalls ist er seitdem eben extrem stark dabei, sich auch sein Netzwerk auszubauen. Das heißt wirklich zielgruppenrelevant Kontakte aufzubauen, sich mit Leuten zu vernetzen und in den Austausch zu gehen. Ist jetzt, ich hatte heute noch mal geguckt, ich glaube irgendwo bei 5.600, 5.700 Kontakten in seinem Netzwerk, stetig wachsend. Mhm. Und diese Leute plus eben die Leute darüber hinaus kriegen halt in einem wahnsinnigen Pensum, aber auch in einem sehr hochwertigen Pensum, muss man dabei sagen, eben seine Reise mit. Und da zeigt er Verschiedenes. Das heißt, er gibt einmal natürlich eine Art Tourblock, um eben zu zeigen, was macht er generell auf der Reise. Aber das ist nur so das Oberflächliche. Darunter schimmern halt noch so, er stellt Partnerunternehmen vor. Er zeigt Lösungen in der Branche. Er zeigt neue Wege in der Branche. Er hat auch einige Partner für einen guten Zweck, die er da vorstellt, wo er dann Leuten, die es verdient haben, eben auch eine Bühne gibt. Okay. Und darüber aber ja auch, am Ende des Tages ist er eine Handelsagentur. Das heißt, sein Geschäft ist Handeln. Und genau das tut er damit. Und das, was er im Analogen schon jeden Tag macht, überträgt er damit am Ende ins Digitale.
Also heißt Social Selling, um jetzt den Kreis zu schließen, die letzte doofe Frage für heute, im Prinzip, ich mache meine Person für die eventuelle Geschäftsanbahnung schon mal interessant.
Damit geht's los. Und ich kann dann weiterführend viele kleine Schritte und Berührungspunkte im Rahmen der Geschäftsanbahnung vollziehen.
Dass also jeder an mich denkt, wenn er an dieses Thema denkt. Das ist natürlich das, was passieren soll. Personal Branding.
Genau. Ja. Wir hatten es beispielsweise vielleicht ein Beispiel, was das nochmal verdeutlichen kann. Wir hatten es im Maschinenbau damals recht stark. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ich jetzt so eine Anlage habe, die so eine knappe Million kostet, das ist ja nichts, was ich jetzt wie an eine Supermarktkasse bestelle, wo ich jetzt spontan die Eingebung habe, ich will das Ding kaufen. Sondern da steckt ein sehr langwieriger und auch leider oft bürokratischer Prozess in den Unternehmen dahinter. Da wird mal etwas erkannt, dass da etwas optimiert werden muss. Dann wird ein Investitionsantrag gestellt, dann geht das durch verschiedene Gremien, wird freigegeben oder man muss nochmal was nachbearbeiten und irgendwann pendelt das so langsam, geht das so langsam seinen Weg und dann gibt es den Punkt, wo Anbieter kontaktiert werden. Und wir haben einfach, wir können ja nicht in die Glaskugel gucken. Das heißt, wir wissen nicht, wann in welchem Unternehmen dieser Punkt erreicht ist, wo sie den Anbieter kontaktieren. Und wenn ich jetzt nicht gerade ein großer Konzern bin, der sowieso eine Markenreichweite hat, dass er generell der erste Name ist, der in den Kopf kommt, wenn man jetzt da was anfragen will, dann tut man gut daran, sich im Kopf der Zielgruppe zu verankern, wenn der entscheidende Punkt gekommen ist. Und das kann ich eben darüber, dass ich mir eine saubere Basis, ein sauberes Fundament auf LinkedIn aufbaue, mit den Leuten schon in Kontakt bin und dann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, eben der richtige Ansprechpartner bin.
Gerard, dann kommen wir jetzt zum Thema Prostitution.
Na.
Kann man Torben buchen?
Kann man Torben buchen? Ja, die Frage muss man auch stellen, absolut. Also ja,
komm, das gehört doch dazu.
Also David Österreich, so heißt unser Öse tatsächlich, hat dich ja zum Beispiel gebucht im Rahmen der Handelsvertreter Heroes Masterclass, ne?
Genau.
Und das geht ja wahrscheinlich auch ohne die Handelsvertreter Heroes irgendwie.
Das geht auch ohne die Handelsvertreter Heroes irgendwie. Ja klar, also man kann mich buchen, da muss ich ja meine täglichen Brötchen von finanzieren. Das heißt, wir arbeiten ja mit Unternehmen zusammen, sei es von Kickstarts, das sind dann Workshop-Formate, wo man mal das Fundament erarbeitet. Am liebsten arbeiten wir natürlich in Projektsettings zusammen. Das heißt dann, was ich eingangs gesagt hatte, 4 bis 6 Monate, um da wirklich eine saubere Umsetzungsbegleitung auch dabei zu haben. Das ist aber von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, was da auch wirklich gerade anliegt. Oder eben bei Öse war es jetzt so, das war jetzt dann die Masterclass, die wir gestartet haben. Solche und ähnliche Formate planen wir in Zukunft auch weiterhin.
Ja, jetzt mal eine andere Geschichte. Sollte jetzt einer auf die Idee kommen hier aus dem ganzen Insight-Gipfel, aus der Community und meint jetzt für sein Unternehmen, da sitzt ja, ich sag mal, alles dazwischen. Das sind ja CEOs und Marketingleute und wahrscheinlich auch einfach ein paar Möbelhändler, wie auch immer. Mhm. Und die kommen jetzt auf die Idee und sagen, Mensch, wir buchen den Torben jetzt einfach mal für so ein Tagesseminar, um, wie du sagst, einfach mal so eine Grundlage zu setzen im Unternehmen, um die Leute so ein bisschen aufzubohren, neugierig zu machen, was da möglich ist. Gibt sowas auch?
Ja, selbstverständlich.
Okay, aber das ist dann nicht, ich meine jetzt nicht nur wie so ein Vortrag, 3/4 Stunde, sondern so ein Tag-Workshop, sowas ist auch denkbar.
Ja, wir machen Tagesworkshops, je nachdem, wie tief man rein möchte, auch gerne 2 Tage, wo man sich dann intensiv um das Thema kümmert. Mhm. Und dann hat man eben die Basis gelegt, um dann auch selbstständig da gut dran weiterarbeiten zu können.
Wie groß darf so eine Gruppe sein, dass das noch beherrschbar bleibt für dich?
Eine Handvoll Leute. Maximal 2 Hände voll Leute, wenn wir wirklich was erarbeiten wollen. Wir haben es witzigerweise, arbeiten auch mit 1, 2 Unternehmen zusammen, die eher in Richtung Konzernstruktur sich bewegen oder schon Konzernstruktur sind. Und da hat man dann mal schnell im Erstgespräch das Thema, ja, eigentlich wollen wir 3000 Vertriebler, eigentlich wollen wir die auf LinkedIn bringen. Und selbst mit den Unternehmen starten wir jetzt Pilotprojekte mit 5 bis 6 Personen. Mhm. Nicht, weil mehr Personen nicht handelbar sind und ich bin auch immer ein Freund davon, hey, hol 20 Personen in den Kickoff-Workshop, ist völlig in Ordnung. Der Wissenstransfer darf gerne stattfinden. Aber wenn ich jetzt sauber ein paar Leute auf LinkedIn positionieren möchte und ich möchte das Thema wirklich langfristig in meinem Unternehmen verankern, dann starte ich lieber mit einer kleinen Handvoll Leute, weil dann kann ich auch sicherstellen, dass die Betreuung bekommen, die sie brauchen, um da wirklich schusssicher zu sein auf der Plattform und das wirklich auch langfristig umsetzen zu können. Dann habe ich lieber 5, 6 Leute im Unternehmen, die dann anschließend weitere 5, 6 Leute und weitere 5, 6 Leute und weitere 5, 6 Leute reinholen und so einen kleinen internen Community-Effekt schaffen, als dass ich direkt alle 3000 reinbringen möchte. Die haben alle einen netten Impuls gehabt, fanden es cool, aber am Ende passiert nichts.
Ja, vor allem diese Selbstskalierung hat natürlich den ganz großen Vorteil, dass jeder ja auch seine eigenen Fehler sofort an den Kollegen weitergeben kann. Und die sind ja alle greifbar. Du machst dieses Seminar und ja, die Nachfrage ist dann natürlich etwas komplizierter, ist ja vollkommen klar. Aber deswegen vollkommen richtig. Also in diesen Strukturen mit Selbstskalierung kann es nur funktionieren.
Was ist dein wichtigster Tipp für alle, die mit Social Selling bei LinkedIn beginnen wollen? Was sollten sie auf jeden Fall beherzigen?
Mach dir Gedanken darüber, wen du erreichen möchtest. Weil das merke ich ganz häufig, wenn die Leute einfach nur, in Anführungszeichen, nur mit LinkedIn anfangen, dann werden sie sich sehr, sehr schnell an das halten, was sie sonst so auf der Plattform sehen. Das wird sehr, sehr schnell generisch werden. Weil dann sind wir bei diesen oberflächlichen Inhalten und, entschuldige, bei den Badehosen-Posts. Wenn ich aber mich in erster Linie mal damit auseinandersetze, wen ich bei LinkedIn erreichen möchte und dann ist es logischen Menschenverstand anwenden. Was interessiert die Zielgruppe? Wenn ich zum Beispiel Vertriebler bin, dann rede ich ja jeden Tag mit meiner Zielgruppe. Ich kann mir ja auch mal einfach eine Handynotiz aufmachen und mir einfach nur aufschreiben, was die mir denn so für Fragen stellen den ganzen Tag und was für Themen die eigentlich umtreiben aktuell in ihrem Job. Und das sind dann die Inhalte, die ich auf LinkedIn bringen sollte. Und das ist eigentlich der Schritt, den jeder gehen kann. Selbst wenn ich heute noch nicht bereit bin, auf LinkedIn zu starten, und vielleicht das erstmal nochmal so ein paar Monate schieben möchte, den Gedankenprozess, den kann ich mir heute machen.
Ja, jetzt haben wir gesagt, am Ende verraten wir 3 Fehler, die man auf gar keinen Fall machen sollte. Jetzt hast du ja im Grunde genommen schon ein Thema vorweggenommen, das kannst du jetzt nicht als Fehler setzen. Also der Punkt ist raus, ja. Keinen Plan zu haben ist schon mal kein Fehler. Also ist natürlich ein Fehler, aber jetzt brauchen wir 3 gute Punkte, wo du sagst, das sind die Fehler, die am häufigsten gemacht werden. Die sollte man unbedingt vermeiden.
Den ersten und den wichtigsten, andere kopieren. Das ist so ein bisschen in der menschlichen Natur verankert, dass man sich sicher fühlt in den Gefilden, die andere schon begehen. Das machen die anderen, das muss schon stimmen, das wird schon irgendwie klappen. Und wenn es nicht klappt, bin ich zumindest nicht der Einzige, wo es nicht geklappt hat. Ich kann den Gedanken gut nachvollziehen. Am Ende des Tages müssen wir aber überlegen, wir sind in einem extremen Kampf um Aufmerksamkeit. Nicht nur auf LinkedIn, auf jeder digitalen Plattform. Und wir werden nicht herausstechen aus der Masse, wenn wir nicht gewisse Dinge anders machen. Das heißt, man muss immer schauen, seinen eigenen Weg zu finden und nicht einfach nur zu kopieren, was andere auch auf LinkedIn machen. Das wäre so der erste Fehler, den ich vermeiden würde.
Und das ist das, was ja Öse nicht macht, weil Öse macht nur Öse Sachen.
Ja.
Und der ist einzigartig und deswegen läuft das auch.
Den gibt's kein zweites Mal und den kannst du auch nicht kopieren. Also das denjenigen oder die KI will ich auch sehen, die das kopiert. Das muss man auch dabei sagen. Das zweite ist sich verstecken, weil LinkedIn ist persönlich. Und das ist auch so ein bisschen ein inneren Schweinehund, den man überwinden muss. Aber LinkedIn lebt davon, sich zu zeigen.
Ja.
Und ganz operativ sich vor der Kamera zu zeigen. Das heißt nicht, dass ich jetzt der Influencer werden muss, der von morgens bis abends in sein Handy quatscht und allen Leuten irgendwas erzählt. Aber am Ende des Tages funktioniert so ein authentisches Selfie, was ich bei der Arbeit mache, mit einem Produkt in der Hand, immer noch am besten. Und am Ende wollen die Personen nicht nur mein Produkt sehen, nicht nur mein Unternehmen sehen, sondern mich als Vertriebler, als Social Seller, als Unternehmer, was auch immer ich am Ende darstelle auf LinkedIn. Das ist das Zentrum der Kommunikation und der Methodik. Und deswegen sollte ich mich und mein Gesicht eben auch zeigen können. Und das ist ein Gewöhnungsprozess, war auch für mich ein Gewöhnungsprozess, aber lohnt sich allemal. Jetzt kommen wir zum dritten. Auf Hilfestellung verzichten, also auf Hilfestellung von Tools, nenne ich es jetzt. Weil, wie gesagt, wir hatten es auch schon erwähnt gehabt, man sollte nicht einfach nur sein Thema durch ChatGPT jagen und am Ende Copy-Paste machen. Aber am Ende des Tages über 90% der Leute, mit denen wir, nein, über 98% der Leute, mit denen wir arbeiten, haben keine Zeit. Das heißt, das sind ja in allen Fällen Menschen mit einem Job, der eigentlich auch nicht 40 Stunden, sondern eigentlich mehr Stunden beinhaltet. Das heißt, es sind keine Leute, die mal eben 20 Stunden die Woche für LinkedIn haben. Mhm. Und es werden einfach extrem viele Möglichkeiten dargestellt über Tools, die ich nutzen kann, die das Ganze effektiver machen, damit ich es eben sauber in meinen Alltag integrieren kann. Und die Ausrede, ich schaffe es in meinem Alltag nicht, die lasse ich nicht gelten. Weil das schafft jeder in seinem Alltag. Und ich sehe es Tag für Tag an richtig guten Leuten, die richtig gute Ergebnisse im Social Selling machen, dass sie es eben in den Alltag integrieren können. Mit ein bisschen Disziplin, mit ein bisschen Struktur, aber dann eben auch auf die Tools setzen, wie jetzt zum Beispiel auch eben ChatGPT auf die richtige Weise, um da eben einfach effektiver zu sein.
Sehr schön. Dicken, dicken Dank, mein Lieber. Haben wir das Thema soweit gut umrundet oder müssen wir noch was erwähnen? Also jetzt gerade in Bezug auf den Gipfel, hat das ungefähr dein Thema auch wiedergespiegelt?
Ja, also auf dem Gipfel werden wir noch ein paar mehr Praxisbeispiele dabei haben, ja? Aber ich glaube, für einen Einstieg haben wir hier eine ganz gute Runde gehabt.
Wunderbar. Wir werden das auf jeden Fall verlinken, werden dich verlinken und was da für uns ganz Neues, wir werden in den Shownotes auch LinkedIn-Links mit einbauen. Also wir werden dich sehr natürlich schön verlinken und wir verlinken einfach mal Öse.
Ja,
oder?
Der wird sich eh an und denken, was ist hier denn los?
Also, sehr schön. Kommen wir zu dir als Person, mein lieber Torben. Es wird nochmal ein bisschen muckliger, ein bisschen intimer jetzt. Hast du Bock?
Leg los.
Was hat, wir sind ja ein Küchenpodcast grundsätzlich, was hat denn für dich die Küche für eine Bedeutung? Was passiert in der Küche? Wie sieht deine Küche aus?
Ich habe eine recht rudimentäre Küche. Ich habe Küche und Wohnzimmer in einem. Aber dafür finde ich eine recht schöne mit so einer kleinen Kücheninsel noch in den Raum rein. Da ich selber nicht der talentierteste Koch bin, ist die Küche für mich so ein bisschen Angstfaktor, aber gleichzeitig auch Motivationsfaktor. Das heißt, ich probiere mich aus und auch ein Stück weit ein Ort, wo ich dann anderen Leuten, sei es Freunde, ein bisschen näher kommen kann, weil ich muss zwangsläufig mit allen Leuten labern, damit sie mir zeigen können, wie die Sachen funktionieren. Ah,
aber du bist kein KI-Koch, also nicht hier Backofen mit KI und Thermomix und so eine Klamotten.
Nee. Zu faul gewesen, mich mit den Dingen zu beschäftigen bis dato.
Aber dann darf ich dir doch jetzt einen Tipp mal zurückgeben von dem Vollprofi, nämlich der Küche kann und der kochen kann. Diese modernen Backöfen mit vorgefertigten Programmen drin, die sind total klasse und die nehmen dir die Angst, einfach mal zu sagen, ich habe heute Abend mal Bock auf ein Roastbeef. Mhm. Diese Dinger sind top. Da brauchst du wirklich nur sagen, ich habe ein Roastbeef, das wiegt 2 Kilo, das tust du rein und dann sagt er dir, in 87 Minuten ist es fertig oder Thermometer rein. Da kann man sich wirklich mal an Dinge ranwagen, die man sonst nicht kennt.
Genau, die nehmen dir die Angst vom weißen Blatt Papier, wie ChatGPT bei LinkedIn. Haben wir einen schönen.
Und dann weißt du so im Ablauf nachher, damit lernst du kochen. Weil dann hat das erste Mal da geklappt, dann wagst du dich an so eine kleine Variation derselben ran. Ähnlich wie ich jetzt bei LinkedIn, ich kann jetzt ja Hashtags einfügen demnächst.
Perfekt. Tom, was war dein Lieblingsgericht als Kind und was ist dein Lieblingsgericht heute?
Mein Lieblingsgericht als Kind waren Nudeln mit, wir haben es zu Hause Nudeln mit Tomatenmark genannt. Es war am Ende eigentlich wie eine Bolognese, nur tomatiger. Nee, mit Hack, aber irgendwie tomatiger.
Ja, okay.
Heute ist es tatsächlich, es war es auch schon, als ich Jugendlicher war, und damit liege ich auch meiner Familie nach wie vor in den Ohren, so zu Weihnachten und so. Es sind Klöße mit Kassler.
Oh, großartig. Und Sauerkraut, oder?
Ja.
Ja.
Aber die Klöße großartig. Ist auch Königsdisziplin. Also entweder schmecken die wie Tapetenkleister oder sind richtig geil.
Ja, daher hole ich mir da auch Hefe.
Ja, das gebe ich so.
Aber pass auf, wir raten immer unseren Gästen, Familienrezepte unbedingt aufschreiben, bevor das nicht mehr möglich ist.
Das ist ein guter Tipp tatsächlich.
Unbedingt machen. So, Quick and Dirty, so eine kleine Rubrik. Sascha, willst du mal durchstarten?
Ja, also geht ganz schnell, entweder oder, nicht lange nachdenken. Kurze oder lange Hose?
Lange Hose.
Barfuß oder Lackschuh?
Barfuß.
Fleisch oder Fisch?
Fleisch.
Hörbuch oder Podcast?
Podcast.
Star Wars oder Star Trek?
Star Wars.
Kommt von Gerard, die Fragen. Ich hätte was ganz anderes gefragt. Bahn oder Autobahn?
Bahn.
Da, wo du wohnst, Glückwunsch. Servus oder Moin brauche ich, glaube ich, nicht die Antwort abwarten, oder?
Nein.
Wein oder Bier?
Bier.
Gibt's gleich bei mir auch. Nutella mit oder ohne Butter?
Mit Butter.
Unbedingt.
Ja, da sind wir uns alle drei einig.
Es gibt auch welche, die essen das ohne Butter. Ich kann das überhaupt gar nicht verstehen.
Ich bin ja die Ausnahme bei uns.
Meine Frau isst Zwiebelmett ohne Butter drunter. Das ist doch noch schlimmer.
Das ist auch genauso schlimm. Ja.
Aufzug oder Treppe? Du siehst fit aus.
Trotzdem Aufzug.
Telefonieren oder schreiben?
Telefonieren.
Sehr gut.
Hast du noch ein richtiges Bike oder schon ein E-Bike?
Ich habe ein richtiges Bike.
Ein Biobike.
Ein Biobike nennen wir das dann. Super. Ja. Und die letzte Frage: Skiurlaub oder Strandurlaub?
Strandurlaub.
Sehr schön. Ich hätte dich irgendwie auch als Snowboarder oder sowas verortet.
Ne, ich will wieder anfangen. Ich war zu lange nicht. Wir planen auch fürs kommende Jahr tatsächlich noch einen Skiurlaub mit ein paar Freunden. Aber ja, gegen einen guten Strandurlaub kann man nicht anstecken.
Ja, okay, alles fein. So, super. Du solltest dich vorbereiten. Also du zumindest solltest du dich auf eine Sache intensiv vorbereiten. Und zwar ist das unsere Küchenliebe-Party-Playlist.
Ja.
Und wir haben eine Tradition. Wir sagen immer so, ich sage immer gerne, die besten Fäden finden in der Küche statt. Und Sascha sagt immer,
sie enden in der Küche.
Sie enden in der Küche. Und es gibt gar nicht viele Regeln dazu. Also es muss eine Partymusik sein, es muss tanzbar sein, es muss dich irgendwie jucken in den Füßen, in den Beinen. Und Opus Life ist schon drauf. Und Hitmixer aller Art sind verboten. Ja. So, und ich habe ja schon eine Ahnung, was da kommt. Und ich würde mal sagen, hau raus, die beiden Dinger. Die kommen dann auf unsere Party-Playlist. Die unterhalten wir bei Spotify und bei Amazon Music.
Bin total gespannt.
Sehr cool. Genau, ich habe mir zwei überlegt und der erste ist der Künstler, den ich aktuell am allermeisten höre, der eigentlich bei mir auf Spotify rauf und runter läuft, und das ist Zartmann. Und von dem guten Herrn habe ich einfach mal den Song Rotkäppchen reingepackt, weil der, das ist ein Partysong, den kannst du gut zum Feiern benutzen, habe ich selber schon oft genug zum Feiern angehabt. Und der zweite, das ist so ein bisschen auch so ein Klicken-Insider bei uns, weil die Truppe hören wir, wenn wir das eine oder andere Bierchen aufhaben, rauf und runter. Das sind die Kollegen von Roy Bianco und die Abruzzati Boys mit dem Banger Bella Napoli.
Und Sascha, kennst du?
Weder eins noch zwei. Bei zwei will ich, sieht er mir das jetzt sicherlich nach. Zartmann echt noch nie gehört. Vielleicht, aber ab und zu ist es auch so, wenn man es anspielt, dann hat man es irgendwo mal gehört. Das kann bei einigen Songs natürlich auch mal der Fall sein.
Ja, ja. Heute Abend kennst du beide.
Sicherlich.
Heute Abend kennst du beide. Du kennst diesen Napoli-Song wahrscheinlich auch, wenn du ihn hörst. Ich kannte ihn auch erst nicht vom Lesen, aber dann schon.
Ich werde sie gleich mal anspielen.
Ja. Liebe Küchenliebenden, das hat richtig Spaß gemacht, würde ich mal sagen. Torben, ganz dicken Dank, dass du da warst, und wir haben eine Besonderheit vorbereitet. Wir gehen nicht am Freitag online live mit dem Podcast. Wir werden direkt, ich sag mal, zur Veranstaltung in München diesen Podcast live schalten. Viele Grüße jetzt, ich sag mal, dann nochmal entsprechend, direkt nach deinem Vortrag ist das Ding live. Wer das nochmal nachhören möchte, wer dich erreichen möchte, kann natürlich dann, soll gerne diesen Podcast hören und kann sich nochmal inspirieren lassen von dir.
Super, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Hat Spaß. Wir sagen auch vielen lieben Dank, und ich habe dir wieder was gelernt, das freut mich immer.
Hast wieder was dazugelernt. Liebe Küchenliebenden, schön, dass ihr Zeit mit uns verbracht habt. Die nächste Folge 44 kommt dann am 6.6. Auch das Thema lassen wir mal wieder offen. Ich glaube, das war dieses Mal eine Überraschung, und wir sind überzeugt, dass jeder so ein Stück weit was damit anfangen kann, der im B2B-Geschäft sich bewegt, und das sind doch mehr, als man glaubt.
Vielen lieben
Grüße
Dank.
Grüße aus Bayern.
Grüße aus dem Norden, vielen Dank.
Besten Dank.
Ciao.
Ciao,
ciao. Ciao.
Und lebt ihr noch Küche? Oder liebt ihr sie schon, wie Gerard und Sascha? Freut euch auf die nächste Folge von Küchenliebe.
Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihre...